Vom 26. bis 28. September tagten Weltbank und Internationaler Währungsfonds in Prag. Die Jahrestagung dieser öffentlichen internationalen Banken war von vielfältigen Protesten aus der ganzen Welt begleitet. Die beiden Bankinstitute verschärfen nach Ansicht der Gegnerinnen die Zerstörung der Umwelt und die Armut auf der ganzen Welt. Oder sie werden als Symbol gesehen für den ungezügelten Kapitalismus, der heute alle Menschen durch die Globalisierung in den Würgegriff nimmt. Die Kritik der Gegnerinnen auf der Straße wurde zumindest verbal von den Managern der Institute aufgenommen. Der Präsident der Weltbank, Wolfson, sprach von Ungleichheit auf der Welt, die den Weltfrieden gefährdet. Gleichzeitig suchten Weltbank und IWF den Dialog mit den Nichtregierungsorganisationen, die sogar zum offiziellen Kongress eingeladen wurden. Dabei versprachen die Institutionen, sich für die Armutsbekämpfung und für die Ökologie einzusetzen. Am Telefon begrüße ich Barbara Unmüßig von der Nichtregierungsorganisation WEED. WEED steht für Weltökonomie, Ökologie und Entwicklung. Barbara, vorweg, welche Ziele verfolgt WEED?
Ja, wir sind eine Nichtregierungsorganisation. Vor 10 Jahren haben wir uns gegründet und wir haben zum Ziel, Nord-Süd-Fragen eben genau unter dem Aspekt, wie wird der Süden von ökonomischen Rahmenbedingungen betroffen. Wir möchten die Verantwortung des Nordens für Ungleichheit und soziale Ungleichheit, Verarmungsprozesse in den Vordergrund stellen und eben auch ökologische Zerstörung auf ihre Ursachen hin überprüfen. Von daher haben wir eine ganze Vielfalt von Themen. Also wir beschäftigen uns mit dem Verschuldungsthema, mit Handelsfragen, mit Finanzmarktfragen. Das heißt, für uns stehen eben im Vordergrund weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen in ihren Auswirkungen auf die dritte Welt.
Bei den Protesten sind ja auch sehr radikale Gruppen dabei, die, wenn man so will, gleich den Sturz des Weltwirtschaftssystems fordert. Wie weit geht ihr in euren Forderungen?
Also wir haben versuchen eigentlich eine klare, zum Teil auch kapitalismuskritische und systemkritische Analyse zu verknüpfen mit dennoch klaren Reformschritten, mit einer Programmatik, die sagt, wir können hier nicht auf die Weltrevolution warten. Wir brauchen klare Interventionspunkte für schon auch radikale Reformen und versuchen eben auch solche Reformen zu formulieren, die eben anfangen wie einer Regulierung von Finanzmärkten bis hin zu radikaler Umstrukturierung des IWF.
Ja, und ein Adressat ist ja jetzt nun die Weltbank und der Internationale Währungsfonds für solche Reformen. Ihr wart auch selber auf dieser Konferenz akkreditiert als Nichtregierungsorganisation. Was hier überhaupt nicht rüberkam in den Medien war, was die denn da oder was die Präsidenten oder die Vertreter dort überhaupt besprochen haben oder beschlossen haben.
Ja, erstmal handelte es sich ja in Prag um ein ganz normales Routineereignis, nämlich die Jahrestagungen dieser beiden Institutionen. Und die hatten auf der Tagesordnung sehr stark geprägt vom nördlichen Interesse, wird immer die Weltwirtschaftsentwicklung besprochen, begutachtet. Das ist der sogenannte World Economic Outlook, der dann auf der Tagesordnung steht. Der wird wunderbar hoch und runter, sehr strikt nach bestimmten wenigen ökonomischen Kriterien, nach Wachstumsraten in den verschiedenen Regionen der Welt geguckt und eben konstatiert, dass doch alles ganz rund und rosig läuft in dieser Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft sei aber derzeit massiv bedroht durch die Ölpreisentwicklung, weil die Ölpreise natürlich Inflationsraten wachsen lassen und damit natürlich auch das ein oder andere Prozentpünktchen beim Wirtschaftswachstum gefährden könnten. Und der schwache Euro stand im Vordergrund. Ne? Darüber hinaus gibt es dann die klassischen Themen, die IWF und Weltbank beide bearbeiten. Verschuldungsthematik steht immer auf der Tagesordnung. Hier wurde eben nochmal auf den Prüfstand gestellt, ob denn die beim Kölner G7-Gipfel 1999 beschlossene Schuldeninitiative, die ja lediglich nur auf die ärmsten Länder abzielt, ausreichend ist. Da kann ich erstmal nur sagen, es ist fatal, dass diese Treffen eben zwar sehen und auch zum Teil selbst vom IWF-Chef Köhler konstatiert wird, dass der Schuldenerlass, der beschlossen wurde, nie und nimmer ausreicht, den Ländern finanziellen Spielraum zu gewähren, um wirklich armutsorientierte Entwicklung nach vorne zu bringen. Also der Schulden, der Teufelskreis der Verschuldung eben nach wie vor nicht aufhört. Und gleichzeitig gibt es überhaupt keine konkreten Beschlüsse, keine Weiterentwicklung dieser Schuldeninitiative. Es gibt an keinem Punkt wirklich eine konkrete Entscheidung in Prag, die sagt, ja, wir wissen jetzt schon, der Schuldenerlass reicht nicht aus, also lass uns jetzt gleich nachlegen und vielleicht doch etwas umfassender Schulden erlassen.
Also mit dem Thema Schuldenerlass, was da beschlossen wird, seid ihr gar nicht zufrieden. Jetzt wird aber auch die Reform dieser beiden Institutionen angestrebt oder wird zumindest seit einer Weile angestrebt. Ist dort irgendwas passiert oder diskutiert worden?
Ja, also man kann eigentlich sagen, dass sich so die Konturen vor allem einer IWF-Reform sich abzeichnen. Prag hat aber auch in dieser Richtung keine konkreten Beschlüsse gebracht. Es hat damit zu tun, dass die USA sich, die ja eine absolute Dominanz auch im IWF hat, mit ihrer überwältigenden Stimmrechtsmehrheit, sich ganz klar am Vorabend der Präsidentschaftswahlen hier nicht mehr bewegt hat. Man kann aber erkennen, dass es darauf hinausläuft, dass der IWF für mehr Transparenz, für mehr Informationen sorgen soll, um besser einschätzen zu können, wann und ob vielleicht eine Finanzkrise auf einen zukommt. Und es ist erkennbar, und da sind auch Entscheidungen getroffen worden, dass er mehr Informationen bereitstellt und so weiter. Auf der anderen Seite ist ein umstrittenes Thema, inwiefern eben die privaten Banken, die ja sehr risikoreich, zum Teil auch spekulieren, risikoreich Geldverleihung machen in vielen Ländern der Dritten Welt, inwiefern dieser Privatsektor zukünftig in der Krisenvorsorge und vor allem in der Krisenbewältigung mit einbezogen werden kann. Und da gibt es Meinungsunterschiede, Positionsunterschiede zwischen vor allem den USA und den Europäern. Die europäischen Regierungen im IWF sind immerhin so weit zu sagen, dass die Privatbanken eben schon angehalten werden sollen, nicht mehr so risikoreich Kredite zu vergeben, sondern dann eben in das Krisenmanagement einbezogen werden müssen und nicht mehr damit rechnen können, dass der IWF sie dann, wenn ein Land in eine Krise gerät und die Banken zusammenbrechen, mit großen Stützungspaketen, Finanzpaketen aus ihrem Mist, den sie angezettelt haben, herausgehauen wird. Und da gibt es Streit darüber, braucht man dafür einen ordnungspolitischen Rahmen, braucht man dafür klare Verabredungen, das möchten die Europäer, während die Amerikaner sagen, nix Ordnungsrahmen, wir möchten das von Fall zu Fall beurteilt wissen, ob eine Bank einbezogen wird und der IWF dann ausbezahlt oder nicht. Und er macht natürlich erneut aufmerksam darauf, dass der IWF eben sehr stark von der Politik und den US-Interessen des Finanzministeriums dominiert wird. Ich möchte jetzt die Europäer hier nicht rosig reden, die haben auch ihre Interessen, aber man kann halt doch schon sehen, dass aus Europa öfter auch mal ein paar ordnungspolitische Vorschläge kommen, die eben der Privatwirtschaft etwas mehr Zügel anlegen wollen und hier ein größeres Bewusstsein dafür da ist, dass man der Wirtschaft eben auch ab und an mal einen Rahmen setzen muss.
Ja, und auch Staaten, weil der IWF und auch damit auch die Weltbank stehen ja auch in der Kritik, die Strukturanpassungsmaßnahmen bei Hilfen auf Kosten der Bevölkerung der entsprechenden Länder zu machen. Wurde darüber auch gesprochen?
Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Natürlich wird darüber gesprochen, diese Kölner Schuldeninitiative verlangt ja zumindest von den ärmsten Ländern, dass sie sogenannte Armutsstrategiepapiere vorlegen sollen. Und IWF und Weltbank tun so, als wären jetzt die Armutsstrategiepapiere die neuen planerischen Papiere, die auch die makroökonomischen Daten und Rahmenbedingungen setzen. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Da wird ziemlich viel, also der Öffentlichkeit auch Sand in die Augen gestreut. Nach wie vor, und das kritisieren wir heftig, gelten die ganz traditionellen, auch sehr neoliberalen Regeln, vor allem beim IWF, dass im Vordergrund steht, Wettbewerb, der Markt soll es richten, möglichst viel Privatisierung, möglichst viel Deregulierung, möglichst viel freier Markt über alles. Und das dominiert natürlich nach wie vor auch die Strukturanpassungsprogramme. Was sich etwas verändert durch diese Armutsstrategiepapiere ist, dass in Zukunft mehr darauf geachtet wird, dass bei Haushaltskürzungen, die den Ländern ja auch verordnet wird, vielleicht diese Schlüsselsektoren Gesundheit und Bildung unangetastet bleiben, also nicht schrumpfen sollen, wenn es darum geht, ein Haushaltsdefizit abzubauen. Das ist aber aus unserer Sicht allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Strukturanpassungsprogramme auch zukünftig wirklich den Armen nutzen. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass Strukturanpassungsprogramme vor allem die sozial Schwachen härter treffen wird als andere Schichten, auch in armen Gesellschaften. Und deswegen steht nach wie vor eine grundlegende Auseinandersetzung auf, wie denn diese sogenannten makroökonomischen Kriterien zukünftig aussehen sollen. Und natürlich gibt es insgesamt eine Diskussion darüber, was hat der IWF überhaupt in Entwicklungsländern zu suchen. Es gibt ja eine starke Tendenz zu sagen, sogar bei der Bundesbank, bei der Deutschen Bundesbank, das gehört nicht zum Mandat des IWF, langfristige Kredite mit Auflagen zu vergeben. Er soll bitte raus aus diesem Geschäft. Und da treffen sich ja dann witzigerweise mal linke, auch soziale Bewegungen und linke NGO-Kritik mit der Bundesbank.
Also ihr fordert die komplette Aufgabe dieser Strukturanpassungsprogramme.
Das fordern wir schon, weil uns es ja wirklich darum geht, dass diese Programme in den Ländern und von den Ländern selbst entwickelt werden sollen. Das ist eigentlich unser oberstes Kriterium. Dort sollen die sozialen Bewegungen, die Zivilgesellschaft, die Parlamente, da wo sie demokratisch legitimiert sind, darüber entscheiden, wie eigentlich Stabilisierungsprogramme und sogenannte ökonomische Programme für diese Länder aussehen, dass die Länder Stabilisierung brauchen, damit, dass die Länder in Krisen sind. Das, denke ich, ist unbestritten. Es geht eigentlich permanent um den Weg, wie kommen diese Länder aus der Krise. Und der Norden soll mal seine Hausaufgaben machen und seine Märkte für Produkte aus dem Süden öffnen und sich selber Struktur anpassen in seiner Ökonomie, bevor er den Ländern dauernd vorschreibt, was sie zu machen haben. Und gut, da gibt es natürlich, da kann man jetzt drüber streiten, brauchen afrikanische Länder weiterhin IWF-Kredite? Darüber ist ein Streit ausgebrochen, in den wir uns eben auch einmischen.
Sind dann Forderungen überhaupt bei diesem Kongress von euch durchgekommen oder haben die ernsthaft Gehör gefunden bei irgendwelchen einflussreichen Leuten?
Nee, das kann man nicht behaupten. Das wäre auch zu viel verlangt. Also wie gesagt, diese Jahrestagungen sind bekannt dafür, dass sie ab und an mal eine Entscheidung treffen, wie eben vor einem Jahr einen kleinen Schritt Richtung Schuldenerlass. Dann kann man das kommentieren mit, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber prinzipiell kranken alle diese Entscheidungen an Kompromissen. Es werden die Probleme nicht bei der Wurzel angefasst. Siehe jetzt beispielsweise Instabilitäten im Finanzsystem. Da wird hier und da durchaus in eine richtige Richtung rumgedoktert, aber de facto werden die Ursachen von Finanzkrisen, die ja unter anderem zu suchen sind in galoppierendem spekulativen Kapital, genau diese Ursachen werden nicht angegangen, weil dann müsste man wirklich diese Geldbewegungen so regulieren und so begrenzen, dass sie eben nicht ganze Länder wie Thailand oder Korea attackieren können. Ja, und da merkt man einfach, da wird ein bisschen die Ausstattung der Feuerwehr, wenn denn der IWF eine Feuerwehr sein soll, die wird ein bisschen verbessert, aber an den Ursachen wird nicht gerührt, weil nach wie vor natürlich die Doktrin freien Kapitalverkehrs ohne Behinderung doch die dominante Doktrin ist. Ja, und dann geht es darum, da und dort vielleicht, da wo es Auswüchse gibt, ein bisschen rumzubasteln, aber mehr als Bastelei ist es nicht.
Ja, ihr seid aber dabei jetzt schon bereit, sozusagen den Dialog zu suchen oder macht auch bei dem Dialog mit. Jetzt kommt natürlich die Schwierigkeit, in der Öffentlichkeit entsteht da den Eindruck, ja, diese Weltbank und der IWF, der öffnet sich und die nehmen ja die Probleme ernst, weil sie ja die NGOs mit einbeziehen. Wie geht denn ihr da ein bisschen mit dieser Feigenblattfunktion um, wenn eigentlich eure Forderungen nicht durchkommen?
Ja, also wie gesagt, ich fühle mich eben nach wie vor nicht als Feigenblatt, sondern das hängt jetzt natürlich, Nichtregierungsorganisationen kann man nicht in einen Topf werfen. Sie sind sehr unterschiedlich, manche lassen sich von diesen Dialogangeboten tief beeindrucken und geben ihre radikalen Positionen auf. Meine Organisation, denke ich, steht nach wie vor dafür, dass wir eben, das wird uns manchmal auch vorgeworfen, diesen Spagat zwischen Dialog, Informationsvermittlung und Informationsbeschaffung einerseits, aber auch Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, wo wir unsere radikalen Forderungen aufrechterhalten. Auch wir machen ja zum Teil auch Kampagnen regelrecht, wo wir versuchen, für unsere Forderungen breite Unterstützung zu bekommen. Wir versuchen, diesen Spagat auszuhalten, ohne korrumpiert zu werden. Ich denke, wenn man sich auf bestimmte Dialogstrukturen einlässt, dann ist man immer in der Gefahr, dass man instrumentalisiert wird oder kooptiert wird, und es liegt an uns selbst, ja, wirklich auch immer wieder kritisch zu überprüfen, ob diese Dialoge uns eben tatsächlich korrumpieren. Ich kann für mich und meinen Verein behaupten, dass wir diese kritische Distanz und auch die Selbstreflexion hinbekommen, dazu immer wieder drüber nachzudenken, was machen diese Gespräche mit uns, und ich kann diese Spannung aushalten und auch diesen Spagat aushalten, und ich sehe ehrlich gesagt aber auch keine Alternative dazu, auf unterschiedlichsten Ebenen Anliegen voranzubringen. Und ich habe kein Verständnis davon, dass in unserer Regierung nur Feinde sitzen und so weiter. Auch in unserem, auch im Parlament gibt es durchaus für bestimmte Themen Bündnispartner. Und ich versuche, mit all denjenigen zu kooperieren, die gegen soziale Ausgrenzung und ökologische Zerstörung arbeiten.
Einschließlich denen, die solche Dialoge dann prinzipiell ablehnen?
Einschließlich denen, ja. Also für mich bedeutet es eben, da gibt's Unterschiede. Ich gehe eben in Prag auch auf die Straße, weil ich diesen Druck von unten absolut wichtig finde. Ja, und ich nehme nicht teil. Natürlich war es in Prag so, dass sehr viele auch von diesen NGOs erst gar nicht mehr auf die Straße gehen. Das finde ich fatal. Das darf eben genau nicht passieren. Ja, da geht ja sozusagen auch die Strategie einzelner Regierungen und denjenigen, die Dialoge anbieten, auf, nämlich uns auch zu spalten. Ja, und für mich ist völlig klar, dass ich auch diesen Druck von unten und auch politischen Druck und Druck von der Straße mit unterstützen werde. Das ist dann nochmal was anderes, ob man das gewaltförmig oder nicht gewaltförmig macht. Ich bin auf jeden Fall für gewaltfreien Widerstand, wo immer möglich, und beteilige mich daran, und das tun meine Kolleginnen und Kollegen von WID auch.
Im Interview hörtet ihr Barbara Unmüßig von der Nichtregierungsorganisation WID zur Konferenz von IWF und Weltbank, die im September 2000 in Prag stattfand.